Herzlich zu unserer Bibelstunde, eine Woche vor Pfingsten, wo wir unser großes Jugendtreffen haben und das viele von Ihnen auch mit im Gebet tragen, und darum möchten wir Sie auch immer wieder ermutigen, das weiterhin zu tun. Da laufen nämlich in der nächsten Woche vor allen Dingen, jetzt läuft alles auf Hochtouren, fast so wie wenn man eine Hochzeit vorbereitet. Also das geht ganz schön rund. Manche helfen ja mit, und wir sind so dankbar dafür, dass wir von so vielen unterstützt und einfach mitgetragen werden. Vielen Dank. Ich begrüße Sie mit der heutigen Tageslosung. Wissen Sie die zufällig noch? Nee, ehrlich gesagt, ich wusste sie auch nicht mehr. Als ich dachte, ich könnte ja die Losung von heute nehmen, um sie zu begrüßen. Ich hatte sie schon gelesen am Morgen. Da war sie wieder futsch. Aber es ist ein so bekanntes Wort, mit dem wir auch unser Treffen nachher wieder abschließen werden, aus dem aaronitischen Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und ich dachte so, wie schön ist das, dass wir das erwarten dürfen, dass heute Nachmittag sein Angesicht leuchtet. Ja, ich bin gespannt. Ich möchte ganz besonders auch die Mütter unter uns begrüßen. Wer ist denn so eine Mutti? Ja, das ist doch eine ganze Menge hier. Also herzlich willkommen zur Bibelstunde. Der Muttertag hat sich seit 1914 beginnend in den Vereinigten Staaten in der westlichen Welt etabliert. Im deutschsprachigen Raum wird er ab dem Jahr 1923 an jedem zweiten Sonntag im Mai begangen. Ich finde, es ist eine schöne und gute Sitte, dafür zu danken, mit wie viel Liebe, Kreativität, Hingabe, Treue und Einsatz aller Kräfte Mütter für ihre Kinder und Familien sich verschenken. Und besonders wertvoll ist es, wenn sie nicht nur auf der menschlichen, sondern auch auf der geistlichen Ebene Vorbilder im Glauben für ihre Lieben sind. Da schließe ich die Väter mit ein. Dafür können wir Ihnen, liebe Mütter, und unserem Herrn Jesus Christus nicht genug danken, und ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit von Herzen die Leitung durch den Heiligen Geist, denn ich bin ja selber nun keine. Ich würde dann gerne noch beten. Herr Jesus Christus, du bist der Welterlöser. Das ist mir gerade so tief ins Herz gefallen. Du hast die ganze Welt mit ewiger Liebe geliebt, und du liebst sie immer noch. Herr, was ist das für ein Riesengeschenk? Wir danken dir von Herzen dafür, dass wir zu der Schar gehören dürfen, die dich kennen, die dich ehren und lieben. Und wir denken an die vielen, die dich noch nicht kennen. Schick ihnen heute einen Boten von dir in den Weg und lass sie hören, dass du sie liebst und dass du sie auch erlösen willst. Danke, Herr, dass du uns heute Nachmittag dein Angesicht leuchten lassen kannst, und bitten dich herzlich darum. Menschenworte helfen nicht viel weiter, aber dein Wort ist die edle Gabe, ein großer Schatz, ein Mutmacher, ein Tröster. Danke, Herr, dass du mit deinem Wort unter uns bist. Amen. Jesus hat es mir schon seit einiger Zeit aufs Herz gelegt, über einen Bibeltext und ein Thema zu sprechen, das in der Christenheit kaum vorkommt. Ich muss zurückschalten zu einem Bibelkurs. Vor vielen, vielen Jahren, war in den 70er Jahren, da habe ich hier meinen ersten und einzigen Bibelkurs gemacht, weil es mich da erwischt hat und ich den Ruf als Diakonisse so richtig bestätigt bekam. Ja, ich machte da so einen Besuch im Sonnenberg-Mutterhaus, komme da die Tür rauf und sehe an der Wand ein kleines Bild, da steht drauf: Errettet, um zu dienen. Wo steht's? 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Boah, das traf mich wie ein Blitz und bestätigte die Richtung meiner Berufung. Aber dann machte ich noch weitere Entdeckungen. Und darüber möchte ich jetzt an diesem Nachmittag sprechen. Gleich am Anfang seines Briefes an die junge Gemeinde in Thessalonich betont Paulus die drei grundlegenden Einstellungen in der Nachfolge von Jesus Christus: Bekehrung, Dienst, Hoffnung. Ich lese 1. Thessalonicher 1 nun mal im Zusammenhang. Das ist aber nicht unser Text, das ist jetzt nur der Einstieg. Ihr habt euch bekehrt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn im Himmel. Die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus ist also kein Randthema, sondern ein Zentralthema. Es gehört mitten in das Leben der Gläubigen hinein. Bekehrung, Dienst, Hoffnung, Wiederkunft von Jesus. Und ich lese nun einen Bibeltext, den Paulus, ja, von Jesus in einem Wort bekommen hat. Das steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Wenn Sie das gerne mit aufschlagen möchten, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert oder auch tröstet nun einander mit diesen Worten. Nochmal mit Worten des Paulus ausgedrückt: Seid nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr seid Kinder der Hoffnung. Erweckt diese Hoffnung, seht zu, dass sie lebendig wird, dass sie lebendig bleibt und dass sie euch motiviert. Es geht dem Herrn entgegen. Die biblische Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus hat ganz verschiedene Seiten, je nachdem, ob sie der Schöpfung zugewandt ist oder ob die Wiederkunft von Christus den Nationen, den Völkern zugewandt ist oder dem Volk Israel oder der Jesusgemeinde. Paulus geht es im Thessalonicher Brief um die Wiederkunft von Christus zu seiner Gemeinde, zu der wir gehören, also wir sind dran. Paulus geht es um die Wiederkunft, das Wiederkommen von Christus zu seiner Gemeinde, die dem Herrn entgegengerückt wird. Mit der Entrückung der Gemeinde beschreibt er das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, auf das wir als Christen zugehen und warten. Dieses Ereignis verlangt keine Vorbedingungen. Es kann jederzeit stattfinden, heute, morgen, nächstes Jahr oder erst in einigen Jahren. Gottes Wort beschreibt die Entrückung der Gemeinde oder man kann es auch andersrum sagen, die Parousie, die Erscheinung des Herrn in 5 Punkten. Als Rettungsaktion, als Treffpunkt, als Verwandlung, als Triumphzug und als Freudentaumel. Ich nenne die Punkte jeweils, wenn sie dran sind. Zunächst also zur Rettungsaktion. Als Paulus nach seiner dritten Missionsreise in Jerusalem eintraf, verursachte sein Auftritt einen großen Tumult. Eine Lynchjustiz war bereit, ihn förmlich in Stücke zu reißen, als er sich im Tempel und in der Stadt zeigte. Seine einzige Rettung war das Einschreiten der römischen Soldaten, die ihn umringten, abtransportierten und in Gewahrsam nahmen. Im Zusammenhang dieser Ereignisse wird dasselbe Wort wie für Entrückung gebraucht. Das heißt, die Entrückung ist eine Rettungsaktion. Ein Herausholen aus dem Alltäglichen, ein Herausholen aus jeder Art von Bedrängnis und Not. Durch die Entrückung werden die Kinder Gottes zunächst einmal aus dem Alltäglichen herausgeholt. Wo immer wir uns gerade befinden, bei der Arbeit, im Schlaf, auf einem Fest, im Gottesdienst, beim Einkauf, in einem Gespräch, unterwegs auf der Straße, beim Sport oder Fernsehen, werden wir auf einmal unterbrochen. Und dann herausgeholt. Und aus dieser Welt, in Gottes Welt, in seine ewige Herrlichkeit weggerückt. Entrückt. Weg sind wir. Eine Rettungsaktion. Durch die Entrückung werden die Kinder Gottes aber auch, neben, dass sie aus dem Alltäglichen herausgeholt werden, aus allen Nöten und Sorgen herausgebracht. Aus Gefahren, aus Kummer und Traurigkeit herausgerissen und für immer in Sicherheit gebracht. Viele von uns oder manche, ich weiß es nicht, wie viele, haben körperliche oder auch seelische Nöte. Sie leiden unter Krankheiten oder sie haben sonst schwer an einem sogenannten Schicksalsschlag zu tragen oder sind seelisch, psychisch angeschlagen. Durch die Ankunft des Herrn werden sie aller körperlichen und seelischen Not und aller anderen Nöte enthoben. Und dann ein weiterer Aspekt. Wir sind ja nicht nur mit Nöten und Sorgen in Kontakt, sondern wir sind in unserem Leben mit Jesus vielen Versuchungen ausgesetzt. Der Teufel kämpft gegen die Gemeinde. Es ist so wie bei der Versuchung von Jesus durch den Satan, als er diese Versuchung überstanden hatte. Wich der Teufel für wie lange von ihm? Wie bitte? Eine Zeit lang. Nur eine Zeit lang. Dann kam eine neue Versuchung. Dann war wieder der Rückzug, wieder eine Zeit lang. Und dann kam wieder eine Versuchung. So ist das auch bei uns. Es gibt keinen dauerhaften Waffenstillstand. Der Teufel greift mit seinen Versuchungen immer wieder an. Aber wenn Jesus wiederkommt, werden wir endgültig von allen Versuchungen befreit. Zu den Versuchungen, aus denen die Entrückung herausreißt, gehören dann übrigens auch die weltweiten Christenverfolgungen, durch die die Gläubigen zunehmend bedrängt werden. Ich bete jeden Tag für die verfolgten Christen, sehr innig. Aber dann sich das einmal zu Gemüte zu führen, sie werden einmal aus all diesen Schrecklichkeiten in einem Augenblick herausgerissen. Das kann schon Freude und Kraft schenken. Darum dürfen wir beten, dass sie in dieser Not, in der Not und Angst, in den Schmerzen, diese Herrlichkeit von Christus erleben. Und da gibt es ja manche sehr bewegenden Zeugnisse darüber, dass Christus das jetzt schon macht. Die Rettungsaktion der Entrückung reißt uns schließlich auch aus der Sphäre des Todes heraus. Vielleicht haben Sie auch in der vergangenen Woche oder erst kürzlich einen lieben Menschen zu Grabe getragen. Das tut so weh. Da weinen wir. Und wir sind in guter Gesellschaft. Jesus hat auch geweint, als der Lazarus zum Beispiel gestorben war. Wir dürfen weinen. Aber wir werden die Ersten sein, die das erleben, wie das ist, wenn der Tod überwunden wird. Wenn Jesus kommt, während wir noch auf dieser Erde leben, müssen wir nicht sterben, sondern werden so verwandelt, dass wir in Gottes Welt leben können. Wenn er jetzt käme, müsste keiner sterben. Wir würden in einem Nu verwandelt und wären bei ihm. Das ist eine schöne Zukunft. Sie kennen doch das Bibelwort aus Jesaja 40. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese wunderbare Kraftzufuhr von Gott erfahren wir schon jetzt in unserem Alltag und Leben. Aber erst bei der Ankunft von Christus wird sich diese Verheißung noch einmal in einem tieferen Sinn erfüllen. Neue Kraft, auffahren mit Flügeln wie Adler, laufen, nie mehr müde werden, nie mehr krank, nie mehr Sorgen haben, nie mehr weinen, nie mehr trauern, nie mehr einsam sein, nie mehr Lasten tragen, nie mehr mutlos und verzagt sein, nie mehr sündigen, nie mehr. Was für eine Zukunft. Das kann mir schon für heute Kraft geben, zu widerstehen in den Versuchungen. Denn dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten geholt hat, die uns verwandeln wird, haben wir schon heute zur Verfügung. Das ist die Auferstehungskraft, die er jedem von uns geschenkt hat. So, die Entrückung hat zu tun mit einer Rettungsaktion. Das war mein erster Punkt. Und der zweite: die Entrückung hat zu tun mit einem Treffpunkt. Es geht in der Zukunft darum, dass wir mit dem Herrn zusammentreffen. Das ist das Entscheidende. Er ist unser Leben. An ihm hängt unsere Bestimmung, unsere Lebenserfüllung, unsere Hoffnung. Einfach alles. Und er erwartet uns. Er will uns bei sich haben. Der Herr sehnt sich nach den Seinen. Er brennt für uns. Und das ist ganz erstaunlich. Dass ich bei ihm sein will, ja, das ist klar. Aber dass er mich bei sich haben will, verstehe ich ehrlich gesagt nicht bis ins Letzte. Und doch hat er es immer wieder betont. Ich will dich. Ich warte auf dich. Wer du auch bist, wie verzagt du auch bist, wie mutlos du bist. Im Johannesevangelium lesen wir es gleich dreimal hintereinander. Diese Sehnsucht, die Jesus nach uns hat. Johannes 12, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und in Johannes 14, wenn ich hingehe in den Himmel, euch die Stätte vorzubereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, betet Jesus: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Der Herr selbst kommt und holt seine Leute ab. Wir hören da von einer Wolke, die den Treffpunkt zwischen dem Herrn und seiner Leute markiert. Damit ist kein Cumuluswölkchen am Himmel gemeint. Die Wolke steht in der Bibel für die Schechinah, die strahlende Gegenwart Gottes. Diese Wolke ging dem Volk Israel in der Wüste voraus. Sie senkte sich auf die Stiftshütte herab, dass das Volk Gottes Gemeinschaft mit dem Herrn haben konnte. Sie war bei der Verklärung von Jesus und bei seiner Himmelfahrt präsent. Vielleicht steht sie auch für eine Wolke in Anführungszeichen von Engeln, die den König aller Könige und den Herrn aller Herren begleiten werden. Es heißt in unserem Text, ein Erzengel, der oberste dieser himmlischen Eskorte, stößt in die Signaltrompete und dann kommt es zur Begegnung zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde. Es ist, schwacher Vergleich, wie bei einem Staatsempfang. Da fährt eine Eskorte mit Fahrzeugen heran, da stehen Soldatenspalier und die Musikchors der Bundeswehr spielt einen feierlichen Marsch. Die Fernsehkamera zeigt diese Bilder alle, aber dann auf einmal schwenkt sie um und wird auf den hohen Gast gerichtet, das Staatsoberhaupt, das empfangen wird. Auf den kommt es jetzt an. Der ist wichtig. Der ist persönlich da. Jesus Christus kommt persönlich, um seine Leute in Empfang zu nehmen. Und ab diesem Zeitpunkt gilt, wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Das ist unsere Hoffnung. Der Treffpunkt Wolke ist aber nicht nur ein Ort, an dem wir mit Christus zusammentreffen. Wir müssen die Entrückung auch als Treffpunkt sehen, an dem sich zum ersten Mal die Gläubigen aller Zeiten begegnen. Überlegen Sie mal, wie viel oder wie wenig kennen Sie, kenne ich von der Jesusgemeinde. Wir kennen einige Christen aus unserer Gemeinde, noch einige aus anderen Gemeinden, vielleicht auch in Afrika oder in Japan. Wenn es hochkommt, vielleicht ein paar hundert. Aber wie viele Gläubige gibt es in ganz Deutschland? Wie viele in ganz Europa und dann erstmal weltweit? Und schließlich kommen auch noch alle die hinzu, die längst daheim sind beim Herrn. Die Entrückung ist nicht nur ein Hinrücken zum Herrn, sondern auch ein Zusammenrücken der Gemeinde. Dort kommen die Toten in Christus, die dann auferstehen, und die Jesusleute zu einer einzigen großen Gemeinde zusammen. Wir begegnen Paulus und Petrus, Johannes, Maria, Phoebe und Eutyche, Da sind Luther und Zinzendorf, Eva von Thiele-Winkler, Christa von Fiebern. Und dort sind auch die, die uns das Evangelium weitergegeben haben und inzwischen verstorben sind. Zum ersten Mal erlebt die Jesusgemeinde sich in ihrer Gesamtheit. Ich finde das immer schon sehr ergreifend, wenn so ein großer Christentag ist, wie es heute in Stuttgart ist, der Missionskonferenz, ja? Oder auch wir an Pfingsten, und dann schmettern alle: Jesus, wir sehen auf dich. Oh, da läuft es mir immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, weil das finde ich so toll, dass so viele Jesus besingen. Und wie wird das erst sein, wenn wir bei ihm sind? Was wird das sein? Was hier noch sehr vorläufig und bruchstückhaft ist, wird dort vollkommen sein. Kleine Nebenbemerkung. Müssten wir uns nicht dann hier schon gegeneinander so verhalten, dass wir uns dort einmal nicht zu schämen brauchten? Ich möchte das für mich mitnehmen, dass ein Stückchen von der wunderbaren Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden, durch Jesus schon jetzt schon ganz schön viel hereinleuchtet in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass wir wieder miteinander sprechen, dass wir das Entschuldigung oder Verzeih mir oder Vergib mir Wort finden. Nicht warten, bis der andere es sagt. Oder dass wir es lernen, ein Stückchen geduldiger zu sein miteinander. Mein dritter Punkt, die Entrückung der Jesusgemeinde hat zu tun mit einer Verwandlung. Im Paralleltext aus 1. Korinther 15 macht Paulus deutlich: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick. Die Verwandlung der Gläubigen bei der Entrückung geschieht in einem Augenblick. Wörtlich steht da en atomo, also Atom hängt damit zusammen. In einem unteilbar kleinen Moment, anders ausgedrückt, die Entrückung geschieht schneller als ein Blitz. Sie geschieht mit der atomaren Geschwindigkeit einer atomaren Kernspaltung. Boah. Zwinkern Sie mit Ihren Augen? Mindestens so schnell geht's. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Gottes Wort sagt es uns. Wir werden verwandelt werden und die Verwandlung der Gläubigen ist notwendig, damit nicht nur Seele und Geist bei Jesus leben, sondern auch unser Körper bei Jesus ist. Wenn Jesus kommt, werden wir schlagartig verwandelt und bekommen eine neue Körperlichkeit, sozusagen einen Geistleib. Wir stehen nicht mit der nackten Geistseele da, sondern sind mit einem neuen Körper bekleidet. Wie wird dieser Körper beschaffen sein? Haben Sie eine Vorstellung? Ja, da kann man dran denken. Ich sage es nochmal laut. Also, natürlich wissen wir das jetzt alles nicht bis ins Detail alles, ja. Aber wenn wir die Osterberichte studieren, kam Jesus da als Gespenst an? Aber gewiss nicht. Er hat einen Körper, der ist ganz sichtbar und greifbar. Der konnte seinen Jüngern die Hand geben und sagen, guten Tag. Der war wieder da, aber doch war es ein anderer. Und dieser Körper war auch unsichtbar und geistig. Jesus konnte sozusagen durch Wände gehen. Auf einmal war er mitten in dem Raum, wo die Jünger waren, vorher war er nicht da. Sekundenschnell konnte er am einen oder anderen Ort erscheinen. Im Hebräerbrief ist noch von den Geistern der vollendeten Gerechten die Rede, Hebräer 12, 23. Nach der Verwandlung, bei der Ankunft von Jesus Christus, gibt es unter den Gläubigen keine Geister und keine Menschen mehr mit einem irdischen Leib, sondern nur noch Erlöste mit einer verklärten Geistleiblichkeit. Und das ist ja auch ganz verständlich, will ich mal sagen, weil wir jetzt den Körper der Sünde haben. Und das passt nicht. Da brauchen wir was komplett Neues. Und das will Jesus uns schenken. Also im Blick auf die Entrückung über die Rettungsaktion nachgedacht, über den Treffpunkt und die Verwandlung. Und nun kommt der vierte Aspekt, die Entrückung der Gemeinde gleicht einem Triumphzug. Dann wird der Ort der Begegnung zwischen der Gemeinde und ihrem Herrn genauer beschrieben. Es heißt da bei Paulus, wir werden entrückt werden auf den Wolken in die Luft. Das heißt, das Kommen des Herrn zu den Gläubigen findet also für seine Gemeinde, findet nicht auf der Erde statt, sondern in der Luft. Die Ortsangabe hat eine ganz besondere Bedeutung. Wir erfahren aus der Heiligen Schrift, dass Satan der Mächtige ist, der in der Luft herrscht. Epheser 2, Vers 2. Und an anderer Stelle, Epheser 6, Vers 12, wird von den bösen Geistern unter dem Himmel gesprochen. Die Atmosphäre der Erde ist offenbar die Operationsbasis des Teufels. Manche Menschen sind der Ansicht, Gott ist im Himmel und der Teufel ist in der Hölle. Schön wär's. So verhält es sich aber noch nicht. Erst ganz am Ende, nach der Zeit des sogenannten tausendjährigen Friedensreiches auf der Erde, wird der Satan in die Hölle gestoßen. Wenn Gott die gesamte Heilsgeschichte abschließen wird, wird der Satan in die Hölle, reinschmeißen. Jetzt ist er vor allem auf der Erde zu Hause und sogar hat er noch Zutritt zum Himmel. Im Buch Hiob lesen wir davon, dass er vor Gott erscheint. Dort muss er Rechenschaft ablegen und berichten, was er getan hat. Und Gott fragt ihn, woher kommst du? Und der Satan antwortete, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Ja, er durchzieht die Erde und beeinflusst die Menschen und die Politik der Menschen. Und überall sind unreine Geister und Dämonen, die mitmischen. Aber wie war es denn, als Jesus noch auf der Erde war? Immer dann, wenn die Dämonen ihn schon von Weitem gesehen haben, schrien sie vor lauter Furcht. Und wenn Jesus sich im Luftraum, den der Teufel beherrscht, mit seiner Gemeinde verbindet, ist klar, jetzt kommt der Stärkere, der dem Teufel seinen Hausrat raubt, wie es Jesus einmal in Matthäus 12 beschreibt. Wir gehören dann zu dem Hausrat von Jesus. Wir gehören dann ganz auf seine Seite. Daher gleicht die Ankunft von Christus für seine Gemeinde einem Triumphzug. Der Teufel und sein Heer müssen kapitulieren und die Waffen strecken. Bei der Entrückung kommt der Zeitpunkt, von dem Jesus spricht, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Oder in Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wird mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Für die Gemeinde spielen sie dann null Bedeutung. Und unser letzter Punkt, Die Entrückung der Jesusgemeinde ist verbunden mit einem Freudentaumel. Paulus sagt an anderer Stelle, Titus 2, Vers 3, wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Wir haben eine selige Hoffnung, eine Hoffnung, die mit einer unvorstellbaren Freude verbunden ist. Schon allein die Haltung der Hoffnung ist ermutigend und macht glücklich. Wir leben von der Hoffnung und gehören nicht zu den Menschen, die keine Hoffnung haben. Wie viel mehr erfreut die Hoffnung, wenn sie nicht nur einer inneren Haltung entspricht, sondern mit einem ganz konkreten Inhalt verbunden ist. Und wie groß wird erst die Freude sein, wenn das, was wir erhofften und erhoffen, eintritt. Ihr werdet euch dann freuen, schreibt Petrus, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wissen Sie, was ich als erstes sagen werde, wenn ich Jesus gegenüberstehe? Ich werde wohl gar nichts sagen. Ich werde sprachlos sein. Und Jesus sagt übrigens, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wenn wir uns sehr freuen, müssen wir das diesem oder jenem Menschen mitteilen und weitersagen, die wir treffen. Wir werden vielleicht jubeln, aber wenn die Freude jeden erdenklichen Rahmen sprengt, dann sind wir völlig geplättet. Dann können wir gar nichts mehr sagen. Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Um was geht es denn bei der Entrückung und Ankunft des Herrn? Es geht um eine Botschaft, die wir unbedingt wissen müssen. Es geht um unsere Hoffnung. Paulus sagt, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. Wörtlich steht im Urtext, wir wollen nicht, dass ihr nicht wisst. Er gebraucht die doppelte Verneinung und eine doppelte Verneinung bedeutet, das gilt unbedingt. Also Paulus, das müsst ihr unbedingt wissen. Und es geht bei der Entrückung und Ankunft des Herrn um eine neue Einstellung und ein verändertes Leben, das Jesus entspricht. Und jeder, schreibt Johannes, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Da kamen einige Jungs vom Zeltlager zurück. Sie hatten sich dort für Jesus entschieden. Eine der vielen Auswirkungen, die dieses neue Leben mit Jesus auf ihr alltägliches Leben hatte, war, dass sie nun immer ihr Zimmer aufräumten. Die Eltern verstanden nicht genau, was mit den Jungs vorgegangen war. Aber sie bemerkten etwas von der Kraft, die das Leben ihrer Kinder veränderte. Auf die Frage hin, warum sie jetzt ihr Zimmer immer aufräumen, antwortete einer der Jungs, ja, wenn der Herr Jesus heute kommt, muss doch heute Ordnung sein. So praktisch kann das werden. Wenn der Herr Jesus müsste jetzt Ordnung sein, auch in meinem Leben, in ihrem Leben. Ups, da gibt's vielleicht was noch gar nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist es dran, mal in Ordnung zu bringen. Das wäre ein toller Tag, wo wir anfangen aufzuräumen, nicht nur, wo es kruschelig ist, sondern da, wo es nicht stimmt, wo wir Reibungspunkte haben, wo wir jemandem Unrecht getan haben. Ich denke, dass der Heilige Geist uns genau zeigt, wo wir etwas ordnen sollen. Ja, wenn der Herr Jesus heute kommt, muss doch heute Ordnung sein. Es geht bei der Entrückung und Ankunft des Herrn aber auch um einen starken Trost. Er betont: Ich sage euch das, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, sagt Paulus. Ihr sollt getröstet sein im Blick auf die, die schon gestorben sind und die ihr einmal in der vollendeten Gemeinde wiedersehen werdet. Aber auch als Trost und Ermutigung für uns selbst. Ihr werdet beim Herrn sein, alle Zeit. Paulus stellt fest, wenn er von der Entrückung spricht, sie betrifft uns, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. Schon Paulus hat in seinem Leben mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus gerechnet und damit entsprach er genau dem Willen des Herrn. Jesus erwartet von jeder Generation, dass sie ihn erwartet und dass er zu ihren Lebzeiten kommt, kommen kann, ja sogar wird. Das ist nüchternes Denken. Der Herr kann jederzeit kommen, heute, morgen oder in den nächsten Tagen. Deshalb sagt er: Betet, wacht, seid bereit. Und Paulus ergänzt: Tröstet einander mit der guten und frohen Aussicht, dass Jesus wiederkommt. Und nun ist es interessant, dass das Wort trösten noch eine andere Bedeutung hat. Es kann auch heißen, ermuntern, das ist so ähnlich wie trösten, aber es kann auch heißen, ermahnen. Oh, ermahnt einander. Ja, das gehört auch dazu, dass wir in Liebe und Freundlichkeit aufeinander Acht haben und einander auch ermahnen. Das brauchen wir. Dazu hat er uns seinen Geist gegeben, dass er uns immer wieder zum anderen hinführt, dass wir ihn trösten, ermutigen und wo es nötig ist, auch ermahnen können. Das alles wollen wir im Aufblick zu Jesus üben, zu ihm, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Herr Jesus Christus, es ist unbeschreiblich, was du uns für eine herrliche, einzigartige Zukunft geschenkt hast. Und sie wird kommen, ob heute noch, ob morgen oder übermorgen. Danke, Herr, dass du uns im Auge behältst. Danke, dass du uns an deiner Hand hältst, dass wir mit dir gehen, dass wir auf dich schauen, dass wir auf die Stimme deines Geistes hören und uns von ihm führen und leiten lassen. Du gehst auch mit in die neue Woche. Stärke uns im Glauben und schenke es, dass wir vor allen Dingen dir gehorsam sind und das tun, was wir vielleicht schon lange tun sollten. Danke, du lieber und guter Herr. Amen. Und nun geht nach Hause unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.